Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 24. Episode von Funpod, sagt Marc. Heute gibt es eine weitere Folge zum Thema CO2-Fußabdruck. Es geht diesmal um die Komponente Strom. Zum Zeitpunkt des Interviews kannte ich die durchschnittliche Größe dieses Kuchenstückes noch nicht und habe meinen persönlichen Verbrauch zugrunde gelegt. Dieser ist relativ hoch, da mein Elektroauto an der Haushaltssteckdose tankt und ich mein Urlaubsziel ohne Flieger erreiche. Die korrekten durchschnittlichen Zahlen möchte ich euch hiermit noch nachliefern. 140 Milliarden Kilowattstunden wurden 2008 in privaten Haushalten laut Statistisches Bundesamt Deutschland verbraucht. Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Verbrauch bei 80 Millionen Einwohnern von 1750 Kilowattstunden, welche bei 575 Gramm CO2 je Kilowattstunde fast genau eine Tonne CO2 ausmacht. Diese eine Tonne CO2 von 7,5 Tonnen, welches der Mittelwert des persönlichen CO2-Fußabdrucks ist, ergeben somit 13% des Kuchenstückes. Immerhin ein Achtel. Aber ich will euch nicht mit Zahlenspielen langweilen. Heute geht es darum, dass jeder von euch diese Tonne relativ leicht streichen kann. Erfahrt nun im Interview mit einem Anbieter von Ökostrom, welche echten Ökostromanbieter es gibt und was man darunter versteht. Hintergrundinformationen über die RECS-Zertifikate und die Einschätzung zur Brückentechnologie Atomstrom. Und warum man bei einem Wechsel nicht plötzlich ohne Strom dastehen kann, wie es sicherlich dem einen oder anderen schon mal beim Wechsel des Telefonanbieters passiert ist. Nach dem Interview bin ich zum Interviewpartner Naturstrom gewechselt. Dies war ein Schritt, welchen ich persönlich schon als lange überfällig empfunden habe. Jedoch fehlten mir genaue Hintergrundinformationen, worauf zu achten ist. Sollte dieses Interview ebenfalls zu einem Umdenken bei euch führen, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Jetzt aber ran an die Elektronen. Heute bei Naturstrom in Düsseldorf mit Herrn Loppe, Pressesprecher. Herr Loppe, stellen Sie sich unseren Hörern kurz vor.
Ja, also mein Name ist Tim Loppe. Ich kümmere mich hier bei Naturstrom schwerpunktmäßig um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Ganze seit ungefähr einem Jahr. Und freue mich sehr, dass wir hier letzte Woche in Kontakt gekommen sind und jetzt zu diesem Interview zusammenfinden.
Sie arbeiten für Naturstrom. Was bedeutet das denn, dass Strom grün ist?
Das bedeutet im Idealfall, dass ein Kunde, wenn er zu einem Ökostromanbieter wechselt, damit Strom bezieht, der auch direkt aus regenerativen Kraftwerken eingekauft wird und dass er im besten Fall damit auch noch direkt den Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert.
Dieser Strom ist ja im Normalfall immer ein bisschen teurer als der konventionelle Strom. Ist das jetzt wieder nur ein Trick, um den Strom etwas teurer zu verkaufen, oder ist das wirklich was Positives, was ich da für meine CO2-Bilanz tue?
Pauschal ist das aus zwei Gründen schwer zu sagen. Zum einen, weil man schwer sagen kann, Ökostrom ist so und so viel teurer oder Ökostrom ist überhaupt teurer als konventioneller Strom. Das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich immer abhängig davon, in welcher Stadt man überhaupt die Preise vergleicht. Zum Zweiten kann man das so pauschal nicht sagen, weil ja auch der Begriff Ökostrom nicht klar definiert ist. Also mittlerweile gibt es etliche Anbieter, die einen Ökostromtarif haben. Manche Konzerne, Konzerntöchter, fast jedes Stadtwerk hat mittlerweile einen Ökostromtarif. Und zusätzlich gibt es dann eben noch die vier unabhängigen Ökostromanbieter, die auch von einigen namhaften Umwelt- und Naturschutzverbänden empfohlen werden, die auch in der Kampagne Atomausstieg selber machen empfohlen werden. Und zwischen all diesen Ökostromtarifen gibt es eine sehr große Bandbreite, was die Qualität anbelangt. Deswegen ist es pauschal, also für all diese hunderte Ökostromtarife schwer zu sagen, das hat jetzt diesen oder jenen Nutzen und da ist der Preis so und so gerechtfertigt. Für uns, also für Naturstrom, kann man sagen, dass wir in vielen Gebieten mittlerweile günstiger sind sogar als der Grundversorger, also als der Basistarif, der vor Ort angeboten wird. Und das eben bei einem Produkt, das wirklich qualitativ auch sehr, sehr hochwertig ist.
Wollen wir uns die echten vier Stromanbieter von Ökostrom benennen?
Das sind neben Naturstrom Greenpeace Energy, Lichtblick und die Elektrizitätswerke Schönau, kurz EWS.
Und was zeichnet diese Firmen im Vergleich zu anderen Ökostromfirmen aus?
Die zeichnet aus, dass es eben unabhängige Unternehmen sind, die ausschließlich Ökostrom vertreiben. Das heißt also, das sind keine Konzerntöchter, die einfach ein aus dem Konzern ausgegliedertes Geschäft mit jahrhundertealten oder über 100 Jahre alten Wasserkraftwerken betreiben. Das gibt es auch in Deutschland. Das sind eben auch keine Firmen, an denen Stadtwerke Beteiligungen halten, sondern das sind eben wirklich unabhängige Unternehmen, die ausschließlich Ökostrom verkaufen und eben auch kein anderes Stromprodukt im Angebot haben, wo noch Kohle- oder Atomstrom mit drin ist. Und diese vier Anbieter zeichnen sich des Weiteren dadurch aus, dass sie keine sogenannten RCS-Zertifikate benutzen. Das heißt, sie kaufen wirklich physisch die Strommengen von Anlagen, die erneuerbaren Strom erzeugen und handeln eben damit. Das heißt, es ist auch kein Zertifikateschwindel.
Jetzt haben Sie gerade von RCS-Zertifikate ins Spiel gebracht. Ich bin mit meiner Recherche im Internet auf verschiedene sogenannte Siegel oder Qualitätsnormen gestoßen. TÜV Nord oder TÜV Süd, RECS Deutschland e.V. für Renewable Energy Certificate System und das OK Power Zertifikat. Worauf muss ich denn als Verbraucher achten, wenn ich wechseln will?
Also die meisten Ökostromprodukte konventioneller Anbieter basieren auf diesen sogenannten RECS-Zertifikaten. Das ist ein System, was von uns, aber auch von vielen Umwelt- und Naturschutz- und Verbraucherschutzverbänden relativ kritisch gesehen wird. Derweil es für den Verbraucher nicht transparent ist, wie dieses Zertifikatesystem funktioniert und weil es für die Umwelt eigentlich keinen erkennbaren Nutzen hat. Bei diesem Zertifikatehandel wird das Produkt Strom von seinem ideellen Mehrwert quasi getrennt. Und ein Anlagenbetreiber, beispielsweise ein Wasserkraftwerk in Norwegen oder in Österreich, kann dann diesen ideellen Mehrwert, also sprich die Tatsache, dass da Ökostrom erzeugt, separat von dem Strom an sich vermarkten. Das nutzen wiederum dann Stromversorger in Deutschland, um dann ihr konventionelles Stromprodukt als Ökostrom zu labeln, indem sie eben diese RECS-Zertifikate dann zu einem Spottpreis kaufen. Die sind so gut wie nichts wert. Und damit können also die Versorger ohne nennenswerte Mehrkosten aus ihrem Graustrom Ökostrom machen und somit den Verbraucher gewissermaßen hinters Licht fühlen, denn die wenigsten Stromkunden haben beim Wechsel die Zeit und Muße, sich über fünf Ebenen auf den Websites der Anbieter durchzuklicken, bis sie irgendwann zu dem Hinweis kommen, dass dieses Ökostromprodukt auf RECS-Zertifikaten basiert.
Warum sind jetzt RECS-Zertifikate was Negatives? Ich sag mal, das ist doch sicherlich auch eine gewisse Reinvestition der Zertifikatsgelder, um neue Anlagen zu bauen, oder nicht?
Da kommen, also der Punkt ist, dass die Anlagen, die an diesem RECS-Zertifikatehandel beteiligt sind, meist schon seit vielen Jahrzehnten bestehen, dass dort keine nennenswerten Gelder für den Neubau von Anlagen für Strom aus erneuerbaren Energien zusammenkommen in diesem Zertifikatehandel und dass eben der Strom lediglich umetikettiert wird. Man kann also schon guten Gewissens sagen, das ist eine Art Etikettenschwindel. Der Stromanbieter, der auf diese Zertifikate setzt, hat eigentlich Graustrom, also Kohle- und Atomstrom, gekauft von seinem Vorlieferanten und labelt den letztlich um. Das ist eben etwas anderes, ob ich mit diesen Zertifikaten hantiere oder ob ich wirklich direkt zu den Betreibern von Wasser- oder Windkraftanlagen gehe und denen tatsächlich ihren Strom abkaufe.
Das heißt, die echten Ökostromanbieter fördern somit dann auch den Neubau von regenerativer Energiegewinnung?
Genau, das ist ein ganz wesentliches Qualitätskriterium, was man beim Wechsel zu Ökostrom berücksichtigen sollte. Ein echter Umweltnutzen wird durch Ökostrom nur dann erreicht, wenn sich der Anbieter auch dazu verpflichtet, in den Bau neuer Anlagen für Ökostrom zu investieren. Ansonsten hat man ganz schnell die Gefahr, dass es sich lediglich um einen Verschiebebahnhof von Strommengen handelt. Beispielsweise wird Ökostrom dann aus Österreich oder der Schweiz bezogen. Im schlimmsten Fall müssten die Österreicher und Schweizer dann, wenn bei ihnen selbst der Strom knapp wird, Atomstrom aus Frankreich wiederum importieren. Ganz wichtig eben bei der Wahl eines Ökostromtarifs ist es, dass der Anbieter in neue Anlagen investiert, um damit auch den Strommix in Deutschland tatsächlich zu verändern. Und Naturstrom beispielsweise macht das, indem wir pro Kilowattstunde 1,25 Cent in den Bau neuer Anlagen stecken. Das kann man auch auf unserer Website nachverfolgen. Auf einer Deutschlandkarte kann man sich diese Anlagen ansehen. Und auf diese Weise haben wir bislang über 170 Anlagen ans Netz gebracht, die es sonst so nicht gegeben hätte.
Der Strom geht ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, diese 170 Anlagen stehen auch wirklich in Deutschland und kommen dem deutschen Strommix zugute?
Das sind alles Anlagen in Deutschland, genau, die hier ins Netz einspeisen. Bei manchen haben wir jetzt sogar schon die Besonderheit, dass diese Anlagen, nachdem sie 10 Jahre durch uns gefördert wurden, mittlerweile dann auch unsere Kunden beliefern. Das ist natürlich der absolute Optimalfall, da schließt sich der Kreis. Das heißt also, unsere Stromkunden haben durch diesen Förderbeitrag dazu beigetragen, dass diese Anlagen ans Netz gekommen sind, dass sie eine sichere Finanzierung hatten. Und jetzt können diese Anlagen einen Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Kunden mit 100% Ökostrom beliefern können.
Ihre Aussagen über die RECS-Zertifikate, wo kann ich sowas denn da nochmal nachlesen? Gibt es da nochmal eine Quelle im Internet eventuell?
Da können Sie auch nachlesen bei Atomausstieg selber machen. Des Weiteren haben eigentlich also viele Umweltschutzverbände dazu Position bezogen. Vor wenigen Jahren war das ja auch mal ein Thema, was in den Medien weitere Kreise gezogen hat. Insofern findet man da im Internet relativ leicht etwas zu.
Es gibt ja auch momentan Überlegungen, dass die erneuerbaren Energien dort gefördert werden sollen, wo sie am effektivsten eingesetzt werden sollen. Das heißt, dass die gesamte Förderung europaweit ausgeschrieben werden soll. Ist dies aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Da muss man vorsichtig sein. Erneuerbare Energien haben den Vorteil, dass sie sehr dezentral sind. Das heißt also, wir haben keine statischen und unflexiblen Großkraftwerke mehr, sondern es kann nahezu jeder beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst zum Stromproduzent werden. Man kann sich an Bürger-PV-Anlagen, an Bürger-Windparks beteiligen. Die Stromerzeugung ist dann direkt in der Region, erzeugt dort auch Wertschöpfung. Und insofern wäre es nicht optimal, diese Dezentralität, was eben wirklich auch ein Qualitätsmerkmal ist, leichtfertig aufzugeben. Und insofern ist es schon wichtig, dass auch nach wie vor das EEG in Deutschland als Marktanreizsystem erhalten bleibt und eben nicht dann durch eine entsprechende europaweite Förderung der erneuerbaren Energien ersetzt wird.
Oh, jetzt muss ich zugeben, ich weiß aktuell nicht, wo die Vergütung für Photovoltaikanlagen oder Ähnliches liegt. Aber wenn ich mich recht entsinne, liegt die noch irgendwo knapp unter 30 Cent. Und diesen Strom können Sie dann noch wohl kaum gewinnbringend weiterverkaufen, oder?
Wir haben in unserem Strommix ca. 70% Strom aus Wasserkraft und knapp 30% Strom aus Windkraft. Das heißt, Photovoltaikstrom ist da tatsächlich auch nicht drin. Und das hat natürlich eben was damit zu tun, dass, wie Sie sagen, die Vergütungssätze, obwohl sie in der Vergangenheit abgesenkt wurden und obwohl sie auch jetzt wieder abgesenkt werden zum 1.7. und dann zu Anfang 2012, immer noch weit über dem Börsenpreis liegen und auch weit über dem, was man sich als Stromhändler da zumuten könnte, wenn man eben in größeren Mengen Photovoltaikstrom einkaufen wollte. Es ist natürlich unbenommen, dass man sozusagen in kleineren Dosen Photovoltaikstrom ins Portfolio aufnimmt. Wir hatten auch 2008 Strom aus Photovoltaik. Allerdings, wie gesagt, ist das im größeren Stil derzeit wirtschaftlich einfach nicht machbar, den direkt sozusagen zu vermarkten.
Kommen wir nochmal auf die Aktion Atomausstieg selbst machen. Da gibt es ja jetzt die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, um den regenerativen Energien einen gewissen Anschub zu geben und da eine Übergangszeit zu schaffen. Wie schätzen Sie diese Verlängerung ein?
Die ist absolut kontraproduktiv. Die erneuerbaren Energien brauchen keine Brückentechnologien. Durch die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke wird die derzeitige Versorgungsstruktur zementiert. Das Erzeugungsoligopol der Stromkonzerne wird aufrechterhalten und auch der Ausbau der Netze wird behindert. Das ist einer der ganz zentralen Punkte beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dass der Netzausbau zügig voranschreitet und dass das Energiesystem insgesamt flexibilisiert wird, um auf die schwankende Einspeisung der erneuerbaren Energien eingehen zu können. Dass jetzt Atom-Großkraftwerke länger am Netz bleiben, schiebt die notwendigen Veränderungen im Stromsystem nur immer weiter in die Zukunft und das ist schlicht und weg hinderlich.
Ja, das waren noch sehr klare Worte. Danke. Sind Ihre Kunden überwiegend Privatleute oder haben Sie auch Firmenkunden?
Wir haben natürlich auch Gewerbekunden. Es werden auch mit den Jahren immer mehr, auch was ihren Anteil angeht am Gesamtkundenstamm. Derzeit ist es so, dass ca. 85% bei uns Privatkunden sind und dementsprechend ca. 15% Gewerbekunden, was die reine Anzahl angeht. Wenn man sich den Verbrauch anschaut, dann haben natürlich die Gewerbekunden einen größeren Anteil.
Als nächstes streben Sie 111.111 Kunden an, pünktlich zu Karneval. Ich habe mal das rückgerechnet auf die Haushalte, die es in Deutschland gibt, und bin dann gekommen, dass ihre nächste Zielmarke bei ziemlich genau 0,3% aller Haushalte liegt. Ist das wirklich eine relevante Größe, die irgendetwas bewirken kann?
Ich glaube, so rum würden wir nicht fragen, beziehungsweise so würden wir nicht denken. Man kommt dann schnell in eine Schiene, wo man sagt, wir schaffen das ja doch nicht oder das lohnt sich ja sowieso nicht. Und wenn 1998, als Naturstrom gegründet wurde, die Gründungsmitglieder so gedacht hätten, dann hätten sie wahrscheinlich das ganze Unterfangen direkt wieder dran gegeben bei all den Widerständen, die es gerade in der Anfangsphase der Strommarktliberalisierung gab. Also natürlich sind wir jetzt mit über 100.000 Kunden bei einer Größe angelangt, die uns zwar auf der einen Seite eine gewisse Relevanz sozusagen bescheinigt, auf der anderen Seite aber noch nicht heißt, dass wir uns mit Großkonzernen oder dergleichen messen könnten. Aber der Fokus ist eben immer auf das gerichtet, was wir erreichen wollen und was man kurz-, mittel- und langfristig umsetzen kann. Und da ist eben ganz klar der Anspruch, die Energiewende in Deutschland eben hin zu 100% erneuerbaren Energien voranzutreiben, auch an maßgeblicher Stelle. Und das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht, wo man sagen könnte, ach, 2013 haben wir es ja erreicht oder wie auch immer. Aber da sollte man sich einfach nicht von Statistiken entmutigen lassen, die einen dann sozusagen kleinrechnen.
Okay, danke schön. Gerade die gewerblichen Kunden könnten ja auch zum Beispiel mit der Tatsache, dass sie Ökostrom beziehen, durchaus werben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Gibt es da irgendeine Initiative, dass auch Verbraucher auf Firmen aufmerksam gemacht werden, die Ökostrom abnehmen?
Einige unserer größeren Gewerbekunden werben schon damit, dass sie Naturstrom beziehen. Beziehungsweise wir haben verschiedenartige Kooperationen mit solchen Gewerbekunden, wo sich das in besonderer Weise anbietet. Beispielsweise kürzlich die Reformhauskette Bacher, die mit ihren knapp 70 Filialen zu uns gewechselt ist bundesweit. Da haben wir jetzt eine Kooperation begonnen, nach der in den Filialen Aufsteller von uns positioniert werden und die Kunden, die bei Bacher einkaufen, dann, wenn sie zu Naturstrom wechseln, einen Einkaufsgutschein bekommen. Das heißt also, das Unternehmen Bacher zeigt das schon auch sehr offensiv, dass sie Ökostrom beziehen, was ja auch gut und richtig ist. Und wir haben eben versucht, das auch in so einer Weise umzusetzen, dass auch noch die Kunden was davon haben und dann unter Umständen durch den Gutschein auch nochmal den letzten Anreiz bekommen, vielleicht einen Wechsel vorzunehmen, den sie schon seit vielen Monaten geplant hatten.
Wenn ich jetzt umweltbewusster Bürger bin und bereits meine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, die ich schon seit vielen Jahren vielleicht betreibe, was passiert mit dieser Abrechnung, wenn ich zu Ihnen wechsle?
Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Wenn Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, dann werden Sie ja in aller Regel diesen Strom einspeisen ins Netz, dafür dann nach dem EEG vom Netzbetreiber vergütet. Und der Strom, der bei Ihnen aus der Steckdose kommt, dafür haben Sie ja trotzdem dann noch ganz normal einen Vertrag mit irgendeinem Versorger. Das heißt also, das sind zwei mehr oder weniger separierte Geschichten, wo sich jetzt auch nichts substanziell dadurch ändert, wenn Sie beispielsweise zu einem Ökostromanbieter wechseln.
Das heißt, das Geld für die Vergütung bekomme ich weiterhin von meinem lokalen Versorger?
Das bekommen Sie vom Netzbetreiber, der ja auch verpflichtet ist, den Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz einzuspeisen. Die erneuerbaren Energien haben ja eben vom Gesetzgeber die Garantie, dass dieser Strom eingespeist wird. Und der Netzbetreiber wiederum gibt die Mehrkosten, die ihm daraus entstehen, an die Stromversorger weiter, die das dann wiederum in Form der EEG-Umlage auf den Verbraucher umlegen. Ziemlich komplex, ja. Fällt mir auch gerade auf.
Gut, das ist ja ein sehr langer Weg, bis das Geld wieder beim Verbraucher aus dem Portemonnaie in die regenerative Energie fließt. Ich habe hier nochmal mir die Statistik vom Umweltbundesamt rausgesucht von 2009, wo die Kilowattstunde mit 575 Gramm CO2 angegeben wird. Wenn man dies auf einen Verbrauch von 2000 Kilowattstunden umrechnet, kommt man auf ca. 1,15 Tonnen. Dies ist ja eher ein niedriger Jahresverbrauch. Wenn man die CO2-Internetrechner bemüht, kommt man in der Regel immer so auf ca. 2 Tonnen CO2, die einem persönlich angelastet werden. 2 Tonnen von 7,5 ist ja immerhin mehr als ein Viertel. Wenn ich jetzt Ökostrom beziehe, wie viel Gramm CO2 habe ich dann in der Kilowattstunde?
Dann haben Sie natürlich überhaupt kein CO2 mehr pro Kilowattstunde und somit die volle Ersparnis.
Das heißt, ich kann dann schlagartig meinen Fußabdruck, meinen CO2-Fußabdruck um 25% verkleinern?
Wenn, vorsichtig ausgedrückt, der Anteil des Stromverbrauchs an Ihrem gesamten CO2-Verbrauch so hoch ist, dann ist das so.
Gut, ich denke mal, dass die Elektrofahrer, wovon wir ja hoffentlich viele als Hörer haben, in der Regel einen etwas höheren Stromverbrauch haben als der Bundesdurchschnitt. Insofern lassen wir diese Aussage mal so hier stehen. Wie können unsere Hörer wechseln, falls sie nun überzeugt sind?
Das ist ganz leicht und dauert nur wenige Minuten, und zwar über unsere Website zum Beispiel, also www.naturstrom.de. Da gibt es dann unser Online-Wechselformular. Man braucht gar nicht viel, einfach die Adressdaten eingeben, Bankverbindung, Zählernummer und Vorversorger. Das ist innerhalb von 5 Minuten gemacht. Und dann erhalten wir die Daten und kümmern uns um alles andere. Das heißt, wir kündigen auch beim alten Versorger, erledigen alle Formalitäten und nach im Schnitt ca. 6 Wochen können wir dann den Neukunden beliefern.
Es gibt ja bestimmte Anbieter, die ihre Kunden nur jährlich aus den Verträgen entlassen, beziehungsweise auch verschiedene Stadtwerke, die eine Preisreduzierung gewähren, wenn man nur jährlich kündigen kann. Wie geht man mit solchen Terminfristen am besten um?
Also solche Terminfristen müssen natürlich berücksichtigt werden, keine Frage. Es ist allerdings auch dann natürlich völlig unproblematisch, dann nach dem Ablauf solch einer Vertragsbindung die Kunden dann zu uns in die Belieferung zu übernehmen.
Muss ich eine Sorge haben, dass ich irgendwann, nachdem der Vertrag mit meinem Vorstromlieferanten ausgelaufen ist, ich ohne Strom da stehe?
Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Es ist beim Strom nicht so wie bei der Telekommunikation, wo ja viele Verbraucher die Erfahrung gemacht haben, dass sie dann ohne Telefon oder ohne Internet dastehen. Das kann beim Strom nicht passieren. Das Schlimmste, was vorkommen kann, ist, dass man gegebenenfalls 1 oder 2 Monate länger bei seinem lokalen Grundversorger bleibt, wenn beim Wechsel irgendetwas nicht klappt, aber man hat definitiv immer Strom.
Herr Loppe, ich bedanke mich vielmals für Ihre Ausführungen und würde mich über Rückmeldungen, falls einer unserer Hörer zu Ihnen kommt, sehr freuen.
Ich bedanke mich, dass Sie vorbeigekommen sind.
Dies war eine Episode von SunPod,
der sonnige Podcast,
zum Themengebiet regenerative Energien mit Schwerpunkt Solarkocher und Elektromobilität. Fragen, Lob und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen. Nutzt hierzu bitte die Kommentarfunktion auf unserer Seite www.sunpod.de. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.